einen schönen guten Abend. Ring, ring, wüpp, wüpp oder ähnliches sind Benachrichtigungen, die wir immer mal wieder auf unseren Smartphones empfangen. Warum aber Push-Benachrichtigungen ein Problem sind für freie Smartphones und digitale Souveränität, das erfahren wir heute von Shabi, der Android-Entwickler ist und sich tief mit dem Thema befasst hat. Viel Spaß!
Ja, dann herzlich willkommen alle zusammen. Wie gerade schon erklärt wurde, mein Name ist Christian Schabesberger, aka Shabi. Ich bin Open-Source-Android-App-Entwickler, jetzt schon seit gut 10 Jahren. Also ich habe vor 10 Jahren mal die Open-Source-Android-YouTube-App NewPipe gestartet, habe da aber schon die Entwicklung vor 6 Jahren abgegeben. Ich war mal bei OnCloud Entwickler für die Android-App und bin aktuell kommerzieller Android-App-Entwickler, gebe aber auch Trainings für das Android Open Source Project. Also gehe da in Firmen rein und erkläre Kunden, wie sie Android benutzen können für eigene Produkte. Ja, mein Talk ist so ein bisschen ein Thema, das manche ja eine steile These finden, weil ich auch ein paar Behauptungen gegen Ende machen werde. Sehen wir mal. Bis wir da hinkommen, möchte ich aber erstmal das ganze Ding von vorne anfangen. Erstmal erklären, was ist Push eigentlich? Dann erklären, wie funktioniert Push? Dann gehe ich auf die Probleme mit dem aktuellen Push ein oder mit den aktuellen Push-Lösungen und gehe hinterher auf Lösungen zu diesen Problemen ein. Und am Ende gehe ich allerdings auch nochmal auf die Probleme der Lösungen ein. Und ganz am Ende erkläre ich, woher ich meine Behauptung vom ganz am Anfang hernehme. Genau. Ja, was ist Push? Push-Benachrichtigungen kann man sagen, sind in der Regel immer dann im Spiel, wenn ihr irgendwelche Notifications in eurer Notification-Bildschirm in eurem Smartphone seht. Nicht immer, aber in der Regel gehen da Push-Benachrichtigungen von raus. Kurzum, warum Push? Das Problem ist, euer Smartphone ist von außen nicht erreichbar, weil ihr mit eurem Smartphone eigentlich fast immer hinter einer Firewall oder hinter einem NAT seid. Das heißt, ein Application-Server, der kann euer Handy nicht einfach so erreichen, kann nicht einfach so eine Verbindung zu eurem Handy aufmachen und kann der App auf dem Telefon nicht einfach irgendwelche Nachrichten schicken. Das heißt, die App auf dem Telefon, die Apps auf dem Telefon müssen in der Regel selbstständig Verbindung mit ihren Application-Servern aufbauen. Entweder weil sie regelmäßig pollen, also sich immer wieder verbinden, oder weil sie eben versuchen, dauerhafte Verbindung mit ihrem Application-Server aufrechtzuerhalten. Dieses Polling ist natürlich teuer und das müsste jede App machen, die versucht, Echtzeitbenachrichtigungen zu bekommen. Und daher möchte man das in der Regel eigentlich vermeiden. Ja, eine Lösung dafür ist das sogenannte Push-Protokoll. Beim Push-Protokoll wird ein dedizierter Push-Server deklariert und mein Smartphone versucht nur mit diesem Push-Server eine permanente Verbindung offen zu halten. Aber nicht jede App muss mehr eine permanente Verbindung mit ihrem Application-Server aufrechthalten. Wenn jetzt eine App wenn jetzt ein Application-Server eine Nachricht für eine App hat und das an die App weitergeben möchte, was da passieren würde, ist, statt dass der Application-Server mit dem Smartphone eine Verbindung aufbaut, was er ja nicht kann, würde er stattdessen eine Verbindung zum Push-Notification-Server aufbauen. Und da mein Smartphone eine permanente Verbindung mit dem Push-Notification-Server hält, und auch immer wieder herstellt, sollte die einbrechen, kann diese stehende Verbindung verwendet werden, um eingehende Nachrichten vom Application Server zu forwarden an mein Smartphone. Und im Smartphone gibt es einen Betriebssystemteil, der kann raussuchen, an welche App war dann die Benachrichtigung gedacht und schickt das einfach an die App weiter. Und das bedeutet, egal wie viele Apps ich auf meinem Handy installiert habe, es gibt immer nur eine stehende Verbindung Und die kann verwendet werden, um an jede App Push-Nachrichten weiterzuleiten. Genau. Soweit, so gut. Haben wir geklärt, was ist Push. Jetzt zur Frage, wie funktioniert das in der Praxis? Auf modernen oder auf eigentlich allen Smartphones der Android-Marke funktioniert das über den Google Push Server, aka Firebase Cloud Messaging Server. Das ist allerdings nur ein Marketing-Gag, mehr oder weniger. Es ist einfach der Push-Server von Google. Er hat halt nun mal seinen Namen geändert. Das System bei Google besteht eben aus dem, ja, wie gesagt, aus dem Push-Server selbst, aus dem Ding, was da bei Google in den Rechenzentren steht. Und ein Betriebssystemteil, also ein Teil im Android-Betriebssystem, und das übernehmen das Google Play Services Modul. Wie funktioniert das jetzt in der Praxis? Gehen wir mal auf die Initialisierung an. Also grundsätzlich kann man sagen, es gibt zwei Phasen. Einmal die operative Phase, wo Push ganz normal funktioniert, und es gibt eben die Initialisierungsphase. Das ist, wenn ich eine neue App installiere und diese neu installierte App jetzt Push verwenden möchte. Was diese App macht, ist, sie meldet sich zunächst mal bei den Google Play Services und sagt halt, hey, ich möchte Push. Und dann bekommt sie von den Play Services einen Token. Die Play Services geben diesen Token dann an den Google Push Server weiter mit der Bemerkung, ja, das gehört zu dieser App. Und dann ist es die Aufgabe der App selbst, diesen Token an ihren Application Server weiterzugeben. So, und wenn jetzt alle vier Parteien Wissen über denselben Token haben, dann können sie quasi über das Push-Netzwerk miteinander kommunizieren. So, und jetzt kann ich ganz normal in die operative Phase übergehen. Jetzt kann ich sagen, wenn ein Application-Server mir, meinem Smartphone, auf meine App eine Nachricht schicken will, dann tut sie das einfach, indem sie eine Nachricht mit dem Push-Token, mit diesem Token an den Push-Server schickt. Der Push-Server weiß anhand von dem Token, aha, diese Nachricht ist wohl an mein Smartphone gerichtet, und leitet die eben dann an mein Smartphone weiter. Auf meinem Smartphone wissen die Play Services wiederum anhand von dem Token, an welche App diese Benachrichtigung gerichtet war, und leitet dann eben die Nachricht an die jeweilige App weiter. Ja, wo ist das Problem damit? Aktuell gibt es einfach genau zwei Anbieter dafür. Bei Apple gibt es, bei iOS gibt es Apple und bei Android gibt es Google. Mehr gibt es quasi TM nicht. Ja, die Probleme sind eigentlich relativ offensichtlich, die man da hat. Erstmal, das ist halt eine Duopolie. Zweitens, das ist nicht ganz so offensichtlich, Push-Benachrichtigungen sind unverschlüsselt. Das heißt, wenn ich da eine Nachricht drüber verschicke, dann ist die zwar transportverschlüsselt. Also, wenn die Nachricht vom Application-Server zum Push-Server geht, dann ist die verschlüsselt, und vom Push-Server zu meinem Smartphone auch. Aber der Push-Server selbst kann die unverschlüsselte Nachricht lesen. Ja, es gibt nur amerikanische Provider dafür. Und es sind auch Surveillance Incidents bekannt. Also es gibt Überwachungsvorfälle. Und zwar ist da im Jahr 2022 aufgefallen, dass diverse Regierungen dieser Welt bei Google und Apple auch schon angeklopft haben und da Daten abgefragt haben über diese Push-Server. Ja, gibt es eine Lösung zu diesem Problem? Die Antwort ist, ja, gibt's. Und zwar können wir uns einfach vorstellen, wir machen das Ganze dezentral. Wie würde der dezentrale Ansatz funktionieren? Gucken wir uns nochmal die Initialisierungsphase an. Also wir installieren eine App, die App möchte jetzt Push benutzen. Im dezentralen Fall funktioniert das erstmal genauso. Die fragt das Betriebssystem an, kriegt einen Token. An diesem Token hängen wir jetzt allerdings noch eine Adresse dran, und das wäre dann die Adresse von unserem Push-Server. Was die App macht oder was erstmal passiert ist, das Betriebssystem kennt seinen Push-Server, schickt den Token an den Push-Server weiter, und die App schickt diesen Token jetzt zusammen mit der Adresse an seinen Application-Server, und dann haben wir ganz normal wieder den Handshake. Aber da wir jetzt eben eine Adresse weitergegeben haben und nicht nur einen reinen Token, können wir jetzt selbst bestimmen, welchen Server wir verwenden wollen. Ja, und danach geht es eigentlich in der operativen Phase ganz gleich weiter, mit dem Unterschied eben, dass der Application Server nicht mehr nur mit einem einzigen dedizierten Server sprechen kann, sondern er muss eben neben das Versenden von dem Token, muss der Application Server jetzt auch darauf achten, dass er an den richtigen Push-Server schickt, weil wenn er den falschen erwischt, dann ja, geht die Nachricht halt nicht an mich. Aber genau, mit der Adresse ist das möglich. Erstmal muss eigentlich der richtige Push-Server rausgesucht werden und dann geht es ganz normal weiter. Dieser Push-Server weiß anhand von dem Token, dass das an mich gerichtet ist und leitet das an mein Smartphone weiter. Ja, gibt eine Lösung, die das quasi genauso implementiert. Nennt sich Webpush. Webpush ist ein RFC-Standard, beziehungsweise es ist eigentlich, besteht Webpush aus drei RFC-Standards. RFC 8030 definiert das eigentliche Webpush. RFC 8291 definiert eine verschlüsseltes oder definiert die Verschlüsselung für Webpush, und zwar End-to-End-Verschlüsselung. Das ist ganz interessant, weil die Art und Weise, wie das funktioniert, ist nicht so, dass wir den HTTP-Stream verschlüsseln, sondern RFC 8291 definiert eine Verschlüsselung in HTTP. Ja, also, dass wir eine Verschlüsselung im HTTP-Stream haben. Genau, RFC 8292 ist wiederum eine Erweiterung, die Application-Server gegenüber dem Push-Server identifizieren oder authentifizieren können. Ja, es ist relativ neu, also dieses RFC 8030 ist aus dem Jahr 2016, ist also wesentlich neuer als die Android- und iOS-Push-Systeme, die sind dann schon ein bisschen älter. Und ja, woher kennt ihr Webpush? Wenn ihr bei eurem Browser mal so eine Benachrichtigung bekommen habt, von wegen, ja, diese Webseite möchte euch Nachrichten schicken, dann ist das Webpush. Leider assoziieren viele Leute eher negative Gedanken damit, weil das sehr oft verwendet wird, um Werbung zu schicken. Also es ist ein bisschen schade, weil dieses System ist eigentlich ziemlich cool. Ihr könnt damit, wenn ihr eine Webseite habt, das ist offensichtlich für Webseiten gedacht, Webseiten können euch damit Push-Benachrichtigungen schicken. Also wenn ihr sowas wie den Matrix-Online-Client verwendet oder WhatsApp-Web oder Signal-Web, dann könnt ihr das einschalten, dann könnt ihr sogar den Browser-Tab zumachen. Und bei Linux, wenn ihr jetzt ein GNOME oder ein KDE habt, dann geht das sogar so weit, wenn über Push eine Nachricht an den Firefox oder ans Chrome reingibt, dann geben die das an Dbus weiter und ihr seht dann diese Benachrichtigung sogar in eurer Benachrichtigungszentrale auf dem Desktop. Nachteil daran ist leider, es funktioniert nur, solange der Browser offen ist. Wenn der Browser geschlossen ist, geht das nicht. Aber ja. Ja, und man hat sich jetzt überlegt, was wäre denn, wenn wir dieses Webpush-System auch dazu verwenden, dass Apps push können. Und wenn man das sich so überlegt, dann kommt man bei Unified Push raus. Unified Push tut quasi genau das. Ja, Backend-Application-Server können über Webpush Daten an den mithilfe von dem Webpush-Standard Push-Benachrichtigungen an einen Unified Push-Notification-Server schicken und können damit dann Apps benachrichtigen. Ja, welche Apps unterstützen das? Mehr oder weniger die Apps, die ihr hier seht. Also wir haben, das sind eigentlich fast alle Apps in dem F-Droid Store erhältlich. Wir haben hier Fediverse-Clients, wir haben einen Fork von Signal und von Telegram, die das können, diverse Matrix-Clients, die das können. Spannenderweise gibt es hier auch Fennec, das ist ein Fork von Firefox. Fennec kann auch Unified Push, und zwar ist hier einfach die Idee dahinter, dass man sagt, ja, Fennec kann damit Webpush-Benachrichtigungen unter Android auch empfangen. Mit einem Unified Push-System und DAFX5. DAFX5 ist ein WebDAV-Client für CAL und CardDAV, und die Idee dahinter ist nicht, dass der Nutzer Benachrichtigungen bekommt, sondern die Idee ist, wenn ich einen Kalender bei mir ändere, dass ich die Änderungen wirklich sofort auf meinem Smartphone habe. und nicht erst warten muss, bis DAFX 5 das nächste Mal synchronisiert. Ja, was sind die Vorteile von so einem System? Im Endeffekt, ja, jeder kann seinen individuellen Push-Server aufsetzen. Klar ist es dezentral, das würde mich nichts daran hindern, dass ich meinen eigenen Push-Server in einem Wohnzimmer aufsetze oder dass ich den bei Hetzner miete oder dass ich zu welchen Anbieter auch immer ich gehen möchte. Ja, Webpush ist verschlüsselt, End-to-End verschlüsselt. Und natürlich, wenn jeder seinen eigenen Server aufsetzen kann, nach Lust und Laune, dann gewinnen wir damit eben auch eine digitale Souveränität, digitale Unabhängigkeit. Und Firmen, NGOs, Organisationen generell sind in der Lage, angenommen, sie steigen komplett auf Unified Push um, eine volle On-Premise-Lösung für ihre Smartphones auszurollen. Ja, weil wenn ich sage, ich benutze nur noch Apps, die Unified Push haben, könnte ich quasi diesen ganzen Teil, diese ganzen Dienste, oder ich sag mal einen Großteil der Dienste, die ich brauche, um ein Smartphone ordentlich betreiben zu können, auch einfach ins eigene Rechenzentrum verschieben. Und könnte aber dann immer noch sagen, ja, kommen wir später drauf. Wenn wir wirklich ein komplettes Unified Push-System hätten, wäre das eine Möglichkeit. Ja, und ich behaupte, sollte das der Fall sein, dass es quasi, dass ein Unified Push einen Google Push ersetzen könnte, dann hätten wir eine ziemlich gute Möglichkeit für eine dritte Plattform. Ja, dass es neben Android und iOS noch die Möglichkeit gibt, andere Betriebssysteme zu etablieren. Und wenn es auch ein Android ist, das Google-frei ist. Ja, aber das ist die Überleitung zu den Problemen, die die aktuellen Push-Lösungen haben. Push ist eine gated Community. Und zwar eine ziemlich heftige. Im Endeffekt, ja, es gibt zwei Provider, Apple und Google. Und wenn ich sage, ich möchte mit einem dritten Provider ans Rennen, dann wird das schwer. Schwer den Markt zu betreten, weil grundsätzlich es hält mich ja erstmal nichts davon auf. Natürlich darf ich das tun. Nur wenn ich an einen Hersteller von Mobiltelefonen rangehe und sage, ach, roll mir das doch mal aus, dann sagt er, aber ich möchte ja so viele Nutzer wie möglich erreichen. Und die meisten Nutzer haben halt einfach Apps, die halt Google Push verwenden. Ich möchte so viele Apps wie möglich unterstützen, um so viele Leute erreichen zu können. Dann rolle ich doch lieber Google Push aus. Und umgekehrt als App-Entwickler, wenn ich mir überlege, nehme ich jetzt Google Push oder nehme ich ein Web-Push-basiertes System, ja, dann habe ich halt einfach das Problem, ich möchte so viele Leute wie möglich erreichen. Auf den meisten Smartphones läuft ein Google Push, naja, dann schreibe ich eine App halt für Google Push. Ja, also ich habe ein Henne-Ei-Problem, da komme ich nicht so einfach rein. Eine andere Art und Weise, wie ich das Problem betrachten kann, ist, wenn man mal den persönlichen Nutzen gegenüberstellt mit der Marktdurchdringung. Hier mal als Beispiel, wenn ich einen File hoste oder eine File Cloud selbst hoste, sowas wie beispielsweise Open Cloud oder Nextcloud. Dann behaupte ich, habe ich bereits einen ziemlich guten persönlichen Nutzen auch schon ab einem Nutzer oder ab einer Instanz, weil ich diesen Service einfach für mich selbst verwenden könnte und die ist sofort nützlich für mich. Ja. Bei einer Chat-App ist es ungefähr so ein Graph, weil wenn ich der Einzige bin, der so eine Chat-App benutzt, dann habe ich da auch nicht viel Nutzen. Wenn ich 10 Leute habe, die Chat-App benutzen, dann ist es schon wieder mehr Nutzen für mich. Und wenn aber die gesamte Gesellschaft diese eine Chat-App benutzt, dann ist die absolut nützlich für mich. Jetzt kann man sagen, natürlich ist das auch eine gewisse gated Community, weil entweder ich benutze die Chat-App, dann kann ich die Leute erreichen, die da drin sind, oder ich benutze nicht, dann kann ich die Leute nicht erreichen. Aber immerhin habe ich die Freiheit, noch mir selbst raussuchen zu können, welche Chat-App ich benutzen möchte. Ich kann ja Signal und WhatsApp installieren und noch Matrix daneben, wenn ich das möchte. Bei Google Push ist das so ein bisschen anders. Ich habe nur die Wahl zwischen iOS und zwischen Android. Und wenn ich jetzt da als Dritter rein möchte, dann kann ich das schon tun. Ich kann ein neues System auf den Markt bringen. Aber die dieses System wird sich einfach sehr lange nicht etablieren, bis es wirklich eine ziemlich starke Marktdurchdringung gibt. Und dann ist es ja von Nutzen. Warum? Weil App-Entwickler sagen halt, warum sollte ich ein zweites System unterstützen? Warum sollte ich neben Google Push noch einen Unified Push unterstützen? Ja, wenn ich die meisten Leute damit erreichen kann, wenn ich einfach sage, ich nehme halt Google Push. Es ist halt einfacher. Ja. Und natürlich wird ein App-Entwickler, der sagt, ich möchte Geld verdienen mit dem, was ich tue, versuchen, die Masse an Leuten zu erreichen, die halt die größte ist. So. Und wenn ich jetzt sage, mein persönlicher Nutzen ist aber Google-frei zu sein, aber die meisten Apps sind nicht auf Google-frei umgestellt, dann habe ich erst ziemlich spät einen persönlichen Nutzen davon, weil mein Problem ist, sobald ich auch nur eine App installiere, sagen wir mal WhatsApp, ja, die Google Push verwendet, dann hole ich mir dieses ganze Google Push Problem wieder rein. Ich kann schon versuchen, nur die Apps zu benutzen, die Unified Push haben, aber sobald ich eine App habe, die das nicht unterstützt, dann brauche ich wieder Google Push. Man kann sich's mal mit der Marktadaptionsrate auch angucken. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so gesehen habt. Das ist so ein Graph, der sagt, dass quasi Verbreitung unter der Gesellschaft, wie verbreitet ist ein bestimmtes Produkt unter der Gesellschaft. Und dann kann ich sagen, auf der linken Seite, das sind meine Early Adopter und auf der rechten Seite sind meine Late Adopter. Und die große Masse ist irgendwo in der Mitte. Im Endeffekt ist dieser Graph so zu lesen, je mehr Leute ein bestimmtes Produkt benutzen, desto schneller steigen neue Leute auf dieses Produkt auf. Und wenn dann ungefähr so ab der Mitte der Gesellschaft sind, wenn die, sagen wir mal, 50% der Gesellschaft ein gewisses Produkt benutzen, dann geht das natürlich automatisch wieder langsamer, weil es kann ja nicht mehr als 100% der Leute ein neues Produkt verwenden. Und man kann halt sagen, man kann sich diesen Markt auch für einen Standard angucken. Ja? Man kann das so ein bisschen wie so einen Berg lesen, den man erstmal überwinden muss. Und was wir bei Push einfach haben, ist, das ist ein Standardprotokoll, also ein standardisiertes Protokoll, das so funktioniert, dass man sagen kann, the winner takes it all. Aktuell ist halt Google Push der Standard. Das heißt, wir, die vielleicht Unified Push benutzen, wir sind die Early Adopter, wir sind hier unten. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen in diesen Markt eintreten, dann müssen wir erstmal diesen Hügel einfach hochlaufen und sagen, wir müssen über 50% kommen, bis das dann irgendwie zum Selbstläufer wird. Das ist so ein instabiles Pendel. Stellt euch vor, es gibt zu gleichen Anteil Geräte mit Google Push und zum gleichen Anteil Geräte mit Unified Push. Das heißt, wir haben Google Push Geräte, wir haben Unified Push Geräte. Wenn jetzt eins überschwappt, also Unified Push kriegt 60% Marktanteil, dann überlegen die Entwickler, klar, ich gehe zu dem oder ich implementiere den Service, mit dem ich die meisten Nutzer erreichen kann. Ja, und wenn Unified Push bei 60% ist, dann werden Entwickler gucken, dass sie Unified Push implementieren und damit wird Unified Push automatisch mehr, 70-80%. Ja. Aber wenn Unified Push bei 10% ist, dann überlegen die meisten Entwickler, naja, dann bleibe ich doch bei Google Push. Ja, und ihr seht den Punkt. Also ich glaube, dass es da einfach eine gewisse Hürde gibt. Aber warum denke ich jetzt, dass das wirklich ein Blocker ist für freie Betriebssysteme auf Mobiltelefonen? Oder sagen wir mal für die Verbreitung von freien Betriebssystemen auf Mobiltelefonen. Zunächst mal müssen wir uns Android angucken. Android ist kein offenes System. AOSP ist ein offenes System. AOSP ist das Android Open Source Project, auf dem Android basiert. AOSP steht allerdings unter der Apache-Lizenz mit ein paar Teilen unter der BSD-Lizenz. Und das sind Permissive-Lizenzen, die erlauben uns, dass wir Produkte, Closed-Source-Produkte damit bauen können. Und ein Produkt davon ist eben Android. Und Android ist im Endeffekt AOSP plus die Google Play Services plus eine Zertifizierung von Android, also eine Zertifizierung von einem Gerät, das ich als Android nennen möchte. Ich schicke das bei Google ein. Google macht ein paar Tests damit, sagt, jo, passt, funktioniert wie ein Android, ist kompatibel zu den meisten Apps, du darfst das Android nennen. AOSP an sich ist schon, sieht sehr androidig aus. Also ich habe eine AOSP-basierte ROM auf meinem Mobiltelefon. Ich kann die für meinen täglichen Gebrauch nutzen. Ich kann es aber nicht offiziell Android nennen. Also ein Lineage OS wäre kein Android, weil schon die Zertifizierung fehlt und weil ein Lineage OS standardgemäß mit den Play-Services oder nicht standardgemäß mit den Play-Services ausgeliefert wird. Und was man eben auch anerkennen muss, ist, AOSP ist nicht Open Source, weil Google gesagt hat, ich liebe euch alle, ich möchte euch einen Gefallen tun, sondern AOSP ist lediglich ein Vehikel dafür, die Play Services an die Leute zu bringen. Weil die Play Services, das ist die eigentliche Cash-Cow von Google. Es geht darum, die Play Services an die Leute zu bringen. Und ja, natürlich auch den Play Store, ja, also den App Store. Aber man darf nicht vergessen, Play Services in dem auch da. Aber was diese Play Services tun ist, sie binden im Endeffekt den Smartphone-Nutzer an die Google-Dienste. Durch die Play Services bekommen Apps Zugriff auf Google-Dienste. Das heißt, die Play Services erscheinen in einem Android-Betriebssystem wie ein Teil des Betriebssystems selbst. Es ist allerdings im Gegensatz zu APIs, die Zugriff auf die Kamera erlauben oder auf das GPS, ist das ein Modul, das Zugriff auf die Google-Dienste erlaubt. Und einen Dienst haben wir ja schon kennengelernt, das ist eben Push. Darüber hinweg geben die Play Services Apps auch Zugriff auf Maps zum Beispiel, auf Google Drive, Play Store In-App Purchases können damit behandelt werden, also eine App kann abfragen, wurde ein bestimmtes Gut gekauft, kann ich das dir jetzt anzeigen oder nicht. Es gibt auch die Wi-Fi Location Provisioning, also das ist, wenn ich versuche, meine Position zu ermitteln, ohne GPS zu verwenden. Dazu gehört auch Cellular Network Positioning. Dann ist das Teil von den Play Services. Und zur Corona-Zeit war auch das Tracing, wie sagt man, das Contact Tracing war Teil von den Play Services. Ja, meine Erfahrung sagt mir, dass die meisten Apps da draußen die Play Services allerdings nur benutzen, um Zugriff auf Push zu bekommen. Das ist meine Erfahrung. Das ist so ein bisschen eine These, aber natürlich gibt es Apps, die auch andere Dienste verwenden, aber es gibt nicht so viele Apps, die Zugriff oder die eine Karte anzeigen, als es Apps gibt, die Echtzeitbenachrichtigung brauchen. Duolingo braucht keinen Zugriff auf Maps zum Beispiel, aber Duolingo braucht durchaus Zugriff auf Push-Notification. Und daher, wenn ich Nummern hätte, würde ich mal behaupten, dann sähe das ungefähr so aus, also wenn ich mir angucken würde, wie viele Apps welche Dienste brauchen, dann würde ich sagen, ja, Push macht einfach den Bärenanteil von den Diensten aus, die Apps benutzen. Kann ich halt, wie gesagt, nicht nachprüfen. Wäre aber eigentlich mal interessant, das rauszufinden. Ich würde aber, wie gesagt, sagen, es ist so. Also ich stelle die Behauptung jetzt einfach mal auf. Und gibt es da Alternativen dazu? Zu Play Services? Ja, auch gibt's. Vielleicht hat das der ein oder andere von euch schon mal gehört. MicroG. MicroG ist eine Open Source Implementierung der Play Services auf dem Telefon. Und das ist der wichtige Teil. MicroG kann Google nicht ersetzen. Zumindest nicht in allen Fällen. MicroG kann lediglich den Closed Source Teil der des Android-Betriebssystems ersetzen, der auf dem Smartphone läuft. Ja, also dieses Play-Services-Modul auf dem Handy. Und Microtree versucht da so gut wie möglich Google-unabhängig zu werden. Also es bietet zwar dieselben Dienste an, aber man kann sagen, sowas wie In-App-Purchases, die halt Zugriff, wobei ich Zugriff auf den Play Store brauche, das lässt sich nicht Google-frei implementieren. Maps aber zum Beispiel ginge. Ja, weil ich kann diese Maps-API, die ich den Apps anbiete, die kann ich auch einfach mit OpenStreetMap implementieren. Funktioniert. Oder die Wi-Fi Location Provisioning, da brauche ich nicht die Google-Datenbank für. Da kann ich auch einfach sagen, dann nehme ich halt eine andere. Aktuell als Standard eingestelltes Position XYZ, aber ich könnte dort auch wechseln und könnte theoretisch eine eigene Datenbank verwenden. Was ist Microtree nicht ersetzen kann oder nicht Google-frei implementieren kann, ist halt Push. Weil Microtree hat Zugriff auf die Kommunikation zwischen Telefon- und Push-Server und gegebenenfalls auch auf die Kommunikation zwischen App- und Application-Server. Aber die Kommunikation zwischen Application-Server und Push-Server, die kann Microtree natürlich nicht beeinflussen. Darauf haben wir ja keinen Zugriff. Das ist ja eine Kommunikation, die irgendwo zwischen Rechenzentrum und Rechenzentrum passiert. Also müssen wir letztendlich, wenn wir Google Push haben wollen oder wenn wir den meisten Apps wieder Push anbieten wollen, müssen wir Google Push verwenden. Das ist halt lediglich die Implementierung auf dem Smartphone Open Source. Ja, und gegeben, wenn man jetzt oder wenn diese Aussage stimmt, dass die meisten Apps die Micro oder die Play Services nur deswegen verwenden, um Zugriff auf Push zu bekommen, könnte man sagen, vielleicht einen Anteil von 80% der Apps könnte man lauffähig bekommen auf einem Smartphone, wenn man einen Push-Standard etabliert. Sollte das so sein, könnte man sagen, dass wir wegen Push eine Abhängigkeit zum Google-System gerade haben. Daher kommt meine Aussage, dass Push ein Blocker ist für ein freies Smartphone-Ökosystem. Ja, und daher möchte ich meinen Claim von vorhin nochmal erweitern und sagen, Push ist wahrscheinlich der kritischste Teil der Play-Services, den wir uns angucken müssten. Ja. Schauen wir uns nochmal das Henne-Ei-Problem an. Könnte ich ja sagen, Smartphone-Hersteller gehen halt her und rollen halt Microtree aus und akzeptieren halt, dass ein bisschen Google mitgeliefert wird. Ja, dann hätte ich zumindest ein open-source-sicheres Smartphone-Betriebssystem und käme so ein bisschen zumindest aus diesem Henne-Ei-Problem raus, weil der Phone-Manufacturer kann quasi ein Google-freies Telefon anbieten. Und tatsächlich passiert das auch, Huawei tut das und bei Fairphone gibt es eine Variante mit iOS von Murena. Huawei, wenn ihr so ein bisschen die News der letzten Jahre verfolgt habt, die haben keine andere Wahl, die müssen Microtree ausliefern. Die haben nämlich Sanktionen bekommen und dürfen die Play Services nicht mehr installieren. Also sind sie frecherweise hingegangen und unterstützen das Microtree-Projekt und rollen das aus. Bei Murena ist es so, iOS macht das einfach freiwillig. Ja, das Problem ist aber, das ist ganz schön risky, weil wenn das zu viele Hersteller machen, dann tritt man da natürlich irgendwie Google auf dem Schlips und wenn es zu viel wird, dann kann Google da auch einfach den Hahn zudrehen. Kann halt sagen, ja, funktioniert halt Microtree nicht mehr. Ihr wisst, dass ich Aktien in NewPipe habe. Ich kann da ein Lied von singen, wie das ist, wenn Google versucht, einen abzuschütteln. NewPipe funktioniert perfekt. Das ist wunderbar, kein Problem. Aber wir müssen quasi immer damit rechnen, dass es mal den Tag gibt, an dem Google den Hahn abdreht und sagt, ab heute geht nicht mehr. Ja, spätestens, wenn Google DRM einführt, ist für NewPipe Feierabend. Kommt aber wahrscheinlich nicht. Also alles gut. Ja, aber weil das eben risky ist, entscheiden sich die meisten Hersteller einfach nicht dazu, Microtree auszuliefern. Zumindest nicht, solange Microtree einfach noch auf Google-Dienste angewiesen ist. Und daher werden wir wahrscheinlich einfach nicht mehr Hersteller sehen, die alternative Betriebssysteme auch echt ausrollen. Ja, entsprechend von den Graphen, die ich euch gezeigt habe, würde ich halt einfach sagen, aber auch wenn man sagt, diesen Claim 2, den ich mache, dass Push wahrscheinlich so den Bärenanteil der Gründe ausmacht, warum Leute Play Service installieren, würde ich sagen, wenn man Push standardisiert, kann man die Market Barrier für Alternativen von iOS und Android signifikant runterschrauben und das dann vielleicht auch ökonomisch vertretbar machen für Hersteller, ein Smartphone ohne Google auszuliefern. Ja, was können wir tun als Community? Erstmal können wir einfach drüber sprechen. Das mache ich hier. Ja, ich versuche so ein bisschen Aufmerksamkeit für dieses Problem zu machen und einfach in den Köpfen der Leute, das in die Köpfe der Leute zu bringen, dass es das eben gibt. Dann natürlich ist es wichtig, ich habe jetzt Behauptungen aufgestellt. Es wäre einfach interessant, mal nachzuweisen, ob meine Behauptungen auch wirklich stimmen. Es gibt zum Beispiel das Exodus-Projekt. Das Exodus-Projekt ist ein Projekt, das versucht, Apps zu scannen, um rauszufinden, ob diese Apps Tracker haben. Wenn ihr den Aurora Store verwendet, das ist so ein alternatives Frontend für den Play Store, das kann das Exodus-Projekt, die Exodus-Datenbank anzapfen und zeigt euch bei jeder App dann auch immer an, verwendet die App Play Services oder hat die App noch zusätzliche Tracker mit drinnen? Und es wäre interessant, sowas zu machen, aber noch viel feingranularer, dass ich also mir nicht nur anschaue, benutzt eine App Play Services oder nicht, sondern dass ich mir angucke, welche Teile der Play Services verwendet die App. Die einzige Sorge, die ich mir mache, ist, Exodus macht eine statische Code-Analyse und ich glaube, um rauszufinden, welche Teile der App verwendet werden, brauchen wir eine dynamische Code-Analyse. Das ginge dann nicht ganz so einfach. Auf einem Telefon mit Play Services wäre das nicht möglich. Da bräuchte ich Root-Zugriff darauf. Auf einem Telefon mit Micro-G wäre das vielleicht möglich. Ja? Dann müsste aber Micro-G diese Funktion einbauen, zu tracken, was braucht eine App von mir. Und dann müssten natürlich Nutzer von Micro-G auch bereit sein zu sagen, okay, ich gebe diese Nutzerstatistik an eine zentrale Datenbank weiter, wo sowas gesammelt werden kann. Lustig, eigentlich ganz hier oben, der Punkt ist mir jetzt vorhin nochmal im Nachbearbeiten von den Folien, 5 Minuten vor Talk, rausgeflogen. Der wichtigste Punkt ist, wir werden dieses Problem, diese Hürde, diesen Berg nicht durch Softwareentwicklung überwinden können, ja? Weil wir haben ja eine Alternative. Unified Push existiert, Unified Push funktioniert. Aber wir werden einfach nicht in WhatsApp davon überzeugen können, Unified Push Support einzubauen. Und daher denke ich, ist der einzige aktuell funktionierende Weg, zu sagen, man geht an die Politik und sagt, hey, schärft da mal eurem Digital Markets Act nach zum Beispiel. Ja, das ist nicht nur, dass man nicht nur den Blick auf App Stores legt, sondern dass man sagt, es gibt eben auch die Plattformen, auf denen was ausgeführt wird. Was bringt mir nichts, wenn ich sage, ich habe ein Android-Telefon oder ein iPhone. Ja, alles, was ich sage, kann übrigens mehr oder weniger auch auf iOS angewendet werden. Es bringt mir nichts, wenn ich sage, ich ersetze einfach einen Store und gebe alternativen Stores die Möglichkeit, wenn diese Stores im Endeffekt nur Apps vertreiben, die wiederum selber nur an Apple oder an Google gebunden sind. Ja, also spätestens mit den In-App-Purchases. Ja schön, dann habe ich die App zwar von Store XY gekauft, aber die In-App-Purchases funktionieren nur über den Play Store. Und Ja, daher ist der wichtigste Punkt, einfach irgendwie an die Politik zuzugehen. Ich kann das nicht. Ich weiß nicht, wie ich mit Politikern oder mit Leuten, also ich weiß nicht, wie ich mit Politikern sprechen soll. Ich glaube, ich weiß noch nicht mal, wie ich mit Leuten sprechen soll, die mit Politikern sprechen können. daher ist eben mein Ansatz, Aufmerksamkeit auf dieses Problem zu lenken, in der Hoffnung, dass jemand, der da besser mitarbeiten kann, vielleicht an solche Leute zugehen kann und mit denen sprechen kann. Ja, genau. Was wir eben auch machen können, ist so ein bisschen ein leichterer Ansatz. Der wird das Problem nicht lösen, aber wir können versuchen, dieses Problem so ein bisschen anzugraben, Stück für Stück. Ist eben zu sagen, man geht mal an Hersteller von Mobiltelefonen ran und an Entwickler von Apps. Also ich könnte mir vorstellen, dass so ein Open Cloud oder so ein Nextcloud durchaus auch offen ist dafür, wenn man sagt, hey, baut doch bitte zusätzlich zu Play Push oder zu Google Push auch noch einen Unified Push mit ein. Ich weiß zum Beispiel, dass es von Leuten hier im Publikum auch Bestrebungen gibt, zum Beispiel MetaMost Unified Push beizubringen. Also grundsätzlich, man kann da einfach so ein bisschen Lobby auch betreiben, zu sagen, hey, geht mal mehr auf Alternativen. Und bei App-Entwicklern oder bei Smartphone-Herstellern, wie gesagt, Fairphone hat ja iOS mit im Angebot. Weiß ich nicht, dann schreibt man halt auch einfach mal, man macht mal eine Cold Mail an Nothing Phone und schaut mal einfach, was da passiert. Who knows? Einfach mal ausprobieren. Und dann der letzte Punkt ist, klar kann man, also man wird das Problem technisch nicht lösen können, aber man kann das Problem trotzdem versuchen, technisch so ein bisschen einzukreisen, sag ich mal. Ja. Also Marvin W., der Entwickler von MicroChi, hatte gemeint, dass er drüber nachdenkt, eine Art Proxy zu bauen. Also die Überlegung wäre zu sagen, die MicroChi-Services, die sprechen jetzt Unified Push und es gibt irgendwo im Netz da draußen einen MicroChi-Server, der Push oder Google Push Benachrichtigungen entgegennimmt, die aber als Unified Push Benachrichtigungen weitergibt, sodass ich auf meinem Smartphone nur noch eine Unified Push Verbindung offen halte, ich aber trotzdem dann mit Google Push Apps sprechen kann. Ja, ist nicht wirklich eine Lösung, das ist lediglich halt Google Push per Proxy, aber es ist zumindest, komme ich damit als Privatnutzer schon mal ein Stück weiter. Eine andere Sache ist, dass der Entwickler von Unified Push hat mir an der FOSDEM gesagt, dass er tatsächlich schon mit der Europäischen Union im Kontakt steht. Da ist nämlich die Überlegung, dass man sagt, die API, womit Apps Push-Funktionalität erhalten, die ist momentan eben in den Play Services drin und er meinte, er möchte darauf drängen, dass diese API in AOSP reinwandert, sodass man dann sagen kann, der Push-Provider an sich ist einfach eine ganz normale klassische App unter Android mit diversen Zusatzfunktionen und ich kann diesen Push-Provider einfach ersetzen. Ich könnte also Unified Push mit Google Push ersetzen. Umgekehrt, ne? Aber die Apps würden das zumindest nicht von ihrer API her, wie sie mit dem Betriebssystem kommunizieren, merken. Das Ganze ist es ein guter Ansatz und es geht auch schon definitiv in die richtige Richtung. Er hatte behauptet, das wäre vielleicht super, wenn Unified Push in den nächsten 5 Jahren gar nicht mehr wirklich gebraucht werden würde, weil das eh alles ins Betriebssystem reinwandert. Das Ganze hat ein Problem und zwar Play Services sind die Cash-Cow von Google. Google wird da wahrscheinlich nicht kampflos nachgeben und selbst wenn die API smartphone-seitig ins Betriebssystem wandert, haben wir immer noch das Problem mit der Schnittstelle zum Application Server. Wenn der Application Server nur den Google Push Server kennt und nur an den Push-Benachrichtigungen schicken kann, dann kann ich natürlich die API auf dem Smartphone ersetzen. Aber am Ende kann ich trotzdem bloß Unified Push benutzen. Ja? Google Push. Ich meine, das haben wir haben ja jetzt schon quasi eine offene Implementierung von diesem ganzen Google-Push-Gedöns mit MicroGI. Aber ja, also wir müssen halt beide Seiten angehen, die Smartphone-Seite und eben die Dezentralisierung, die aber eben nur auf der Interface-Seite vom Application-Server funktioniert. Genau. Tja, gibt es noch eine technische Sache zu sagen? Irgendwas hatte ich noch im Kopf, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein. Ah, da ist es. Okay. Ja, mit diesen Worten würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr alle da wart und zugehört habt. Vielen Dank an den Stream. Und ja, wenn ihr Fragen habt, bitte fragt mich gerne jetzt. Wenn ihr im Stream zugeguckt habt, schreibt mich gerne an. Ich bin über Matrix erreichbar. Theoretisch bin ich auch über E-Mail erreichbar. Schreibt mich aber am liebsten über Matrix an. Wenn ihr eine andere Meinung habt wie ich, bitte sprecht mit mir, diskutiert mit mir. Ich kann durchaus falsch liegen mit meinen Behauptungen, die ich aufstelle. Ich wüsste es einfach gerne besser. Ich hätte gerne klare, harte Fakten. Vielleicht habt ihr da mehr Plan von den Fakten. Genau. Kommt auf mich zu, lasst uns reden. Vielen Dank.
Ja, danke schön für deinen wunderbaren Vortrag. Gibt es denn hier Fragen? Ich sehe mindestens eine.
Okay, du sprichst ja die ganze Zeit über diesen Push-Server, der außerhalb vom Smartphone ist. Wäre es nicht möglich, einfach auf dem Smartphone so einen Server laufen zu lassen?
Nee.
Warum nicht?
Weil dein Smartphone ist hinter einer Firewall und hinter einem Network Address Translation System. Und wenn du den Push-Server hinter deine Firewall verlegst, dann hat er dasselbe Problem wie dein Smartphone selbst.
Ah, also ich müsste quasi einen Server implementieren, der selber dann die Connections für die Anwendungen auf. Okay, ja, das ist.
Es geht im Endeffekt, ist dieses ganze Push-Theater nur deswegen, weil ich keinen Port auf dem Smartphone aufmachen kann, der aus dem Internet aus erreichbar ist.
Also nach meiner Vorstellung müsste ich ein völlig neues Protokoll implementieren, wo ich einen lokalen Dienst habe, der von den Anwendungen quasi wie ein Server da ist. Und dann müsste dieser Server vom Smartphone aus die Connections zu all diesen Applikationsservern aufmachen. Das meinst du damit, ne? Also würde das gehen?
Ist
das
nochmal, du würdest einen Server auf dem Smartphone haben, der wiederum die Verbindung zu den Application-Servern aufbaut.
Ist das ja, eine dumme Idee? Oder ist das?
Das wäre dann wieder Polling.
Okay.
Ja, weil also das ist ja die Folie 2 oder so, die ich hatte, wo ich meine verschiedenen Apps im Smartphone habe, die machen eine Verbindung zu den Application-Servern auf. Ja, das geht ja teilweise für manche Apps, die haben als Fallback, wenn die keinen Push können, versuchen die aktiv selbst eine Verbindung mit ihrem Application-Server aufzubauen. Ich weiß nicht, Conversation tut das zum Beispiel, WhatsApp tut das, wenn kein Push-Server vorhanden ist. Ich weiß nicht, wie es bei Signal ist, ich glaube, das kann das auch. Nur das Problem ist halt, dann hast du drei Apps, die permanent aktiv eine Verbindung mit ihrem Application-Server aufrechthalten müssen und da dann auch Pings machen müssen, damit die Verbindung nicht einbricht und bei eingebrochener Verbindung immer wieder versuchen, einen Reconnect zu machen. Das braucht halt viel Rechenleistung. Das kostet viel Energie und wir haben halt nur limitierte Energie in unseren Smartphones. Ne?
Okay, das war meine Frage, schade. So schön.
Bei Unified Push, da würde man jetzt ja idealerweise auch wieder für mein Smartphone einen einzelnen Server eingestellt haben, damit ich nur diese eine Verbindung habe. Ne? Mhm. Wo kann man das einstellen? Weil gibt es da einen Punkt in Settings oder was? Oder ist das oder wenn es als Library in den Apps drin ist, ist das eigentlich in einem Pro-App-Setting? Oder?
Also bei Unified Push ist das sowieso noch mal ein bisschen komplizierter, sage ich mal. Also ich habe es so ein bisschen abstrahiert dargestellt. Grundsätzlich hast du recht, dadurch, dass quasi Unified Push ein Teil vom Betriebssystem sein müsste, ist es leider im Moment noch nicht, hat so ein paar Probleme, aber es gibt auch Gründe, warum sie das nicht tun. Ich kann ja nicht einfach Unified Push in einem Betriebssystem installieren, wenn mein Betriebssystem locked ist. Aber ja, es gibt quasi einen zentralen Punkt für das gesamte System hinweg, wo ich diesen Push-Server einstelle. Aber wenn jede App mit einem eigenen Push-Server kommen würde, dann hätte ich auch wieder mehrere Verbindungen. Daher muss das einmal betriebssystemweit gehen. Und diese eine Verbindung, diese eine Adresse zu dem Push-Server müsste an jede App auf meinem Smartphone propagiert werden. Bei Unified Push ist es so, die Verbindung zwischen Push-Server und meinem Telefon, die ist bei Unified Push nicht festgelegt. Also Unified Push sagt, ich kann einen Provider auf meinem Telefon installieren, der diese Unified-Schnittstelle zur Verfügung stellt. Aber wie dieser Provider mit seinem Push-Server kommuniziert, das ist im Endeffekt nicht Teil von Unified Push. Also zum Beispiel Conversation, die XMPP-App, die kann als Provider funktionieren. Die kann dir Unified Push anbieten. Dann kannst du deinen Unified Push über XMPP machen. Ja, was Conversation an der Stelle tut, ist, die haben irgendwo im Netz einen Push-Server, der diesen Web-Push-RFC-Standard unterstützt. Der schickt das, wenn deine Push-Nachricht reinkommt, der schickt das weiter an deinen XMPP-Server und der tunnelt das wiederum an dein Conversation und von da aus geht es dann an die App weiter. Das heißt, dadurch, dass es für diesen Provider nicht so eine standardisierte so einen Standard gibt, kommt es halt auch darauf an, welchen Provider du installierst. Es gibt zum Beispiel, ich glaube, Sunset heißt der benutzt den Mozilla Push-Server. Oder es gibt auch einen, der tunnelt durch die Google Push-Services. Also die tunneln Unified Push durch Google Push. Ja. Kleinen Moment.
Du bist ja vorhin auf Webpush im Speziellen eingegangen.
Ja.
Weißt du zufällig, wie es funktioniert, wenn ich jetzt auf einem Handy in Safari oder Google Chrome einer Webseite erlaube, dass sie Benachrichtigungen schickt? Also passiert das dann nur, wenn die Webseite, wenn gerade Chrome offen ist, oder was passiert dann?
Vielen Dank. Du hast nämlich den Punkt, den ich auf der Slide noch auf der Tonspur sagen wollte, der mir nicht mehr eingefallen ist, den hast du jetzt gerade wieder zurückgerufen. Das Ding ist, der Google Push Server kann Web Push. Ja, das kann der aber, damit dein Google Chrome auf dem Handy Web Push empfangen kann. Ich habe das nicht nachgeguckt. Marvin W. hat mir an der FOSDEM gesagt, das ist zwar, die Schnittstelle ist vorhanden, die ist aber nicht dokumentiert, weil die halt in erster Linie nur dafür da ist, dass, wie gesagt, ein Chrome auf einem Android-Telefon auch Webpush empfangen kann. Bei iOS geht das auch. Aber das hat lange nicht funktioniert, weil nämlich Apple Schiss hatte, dass die Webseiten, das Progressive Web Apps eine Konkurrenz für ihre eigenen Apps werden könnten. Und daher haben sie Webpush auf iOS nicht freigeschalten. Mittlerweile müsste das bei Safari gehen, meines Wissens nach. Aber auch hier, es wird halt dieses Webpush wird halt auch nur durch Apple Push getunnelt. Und bei Android wird das auch nur durch das Google Push getunnelt. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob sich diese nicht dokumentierte Webpush-Schnittstelle auch verwenden lässt für andere Apps als Google Chrome, weil dann könnte man ja ein bisschen hingehackt auch Apps damit Push-Zugriff über Webpush, aber über Google Push geben.
Ja. Wenn ich dich jetzt vorhin richtig verstanden habe mit Webpush, könnte jetzt ja aber ein Fork von einem Browser oder ein eigener Browser da ein eigenes Protokoll zwischen dem Browser und dem Push-Server sprechen. Also was weiß ich, wenn jetzt Graphino es Lust hätte, dann könnten sie einen Push-Server betreiben und Web-Push darüber implementieren. Und Web-Push enthält die Provisions dafür, dass sich der App-Entwickler dann bei diesem Server und nicht bei Google-Push meldet. Oder verstehe ich das richtig?
Ich weiß nicht, ob ich es ganz verstanden habe. Ich versuche es mal zu beantworten. Ja, GraphinoS kann seinen eigenen Web-Push-Server aufstellen und kann sagen, Apps sollen darüber kommunizieren. Ja? Nur ein WhatsApp, der Application-Server, kennt ja diesen Graphene-Push-Server nicht. Es ist ja hardcoded in den WhatsApp-Application-Server, verbinde dich mit dem Google-Push-Server. Und damit würde das zum Beispiel für WhatsApp nicht funktionieren. Das funktioniert nur für Apps, die Dezentralität kennen, die diesen Web-Push oder Unified-Push-Standard kennen.
Ja, okay, also das verstehe ich, aber Web-Push könnte man grundsätzlich frei implementieren.
Das ja, Web-Push kann man frei implementieren.
Okay, danke.
Gibt es weitere Fragen?
Du hast ja gerade von Providern gesprochen. Mhm. Wie kann ich die jetzt typischerweise zum Beispiel bei GraphinoS einstellen?
Ja, die liegen halt im F-Droid Store drinnen. Du suchst dir dann einen Provider deiner Wahl raus und bekommst Unified Push Zugriff.
Da muss ich nichts einstellen. Also Molly oder zum Beispiel sowas wie Forky, die würden dann automatisch das registrieren und sagen.
Oh. Genau. Es ist im Endeffekt definiert Unified Push eine Schnittstelle, nicht eine per se eine App. Und ich kann jetzt sagen, Molly, dass mir Unified Push für Signal zur Verfügung stellt. Da könnte ich jetzt einfach sagen, ich installiere Molly und dann nehme ich irgendeinen Provider aus F-Droid, der das kann. Und dann kann Molly diesen Provider verwenden.
Oh, da muss ich nichts machen. Das ist
genau. Der Nachteil an den meisten Lösungen ist aber halt, wie gesagt, dass diese Apps können nur im Foreground ausgeführt werden. Wenn ich jetzt irgendein Smartphone von chinesischen, asiatischen Herstellern habe, die sind relativ strikt, was Foreground-Apps betrifft, dann können die natürlich auch den Unified Push Provider abschießen und dann funktioniert das halt auch wieder nicht mehr richtig. Es ist aktuell, glaube ich, lässt sich Unified Push nicht als Teil vom Betriebssystem installieren, zumindest nicht, dass es mir bekannt ist. Aber ja, einfach einen Provider installieren und dann funktionieren die Apps schon. Da ist noch eine Frage.
Ja.
Wir haben noch 3 Minuten.
Da geht noch eine Frage.
Danke für den Talk. Ich wollte fragen, da Molly, also der Signal-Client-Alternative, unterstützt ja Unified Push. Die Frage ist, wie funktioniert das, weil Signal an sich unterstützt ja kein Unified Push.
Ja, ich kürze dich mal gerade ab und erkläre es einfach. Das war mir vorhin auch schon auf der Zunge gelegen. Die Art und Weise, wie das Molly tut, ist leider ein bisschen hacky. Bei mir hat es zum Beispiel nicht funktioniert. Und zwar ist es so, es gibt ja von Signal eine Web-UI. Ne? Und diese Web-UI kann Web-Push, natürlich, weil es ist halt eine Webseite und da ist der Standard Web-Push. Und man sagt jetzt einfach, ich registriere mir einen neuen Web-Push-Client, ja? Signal, der Client ist ja Open Source, und da gibt es jetzt quasi eine Bridge, die Signal gegenüber sagt, ich bin eine Webseite, ich bin ein Web-Push-Client, ja? Diese Bridge leitet aber selber wiederum die Verbindungen oder die eingehenden Informationen weiter an den Unified Push Server. Und diese Bridge musst du für Molly installieren auf einem Hetzner Server etc. Wenn die abbraucht, kriegst du es nicht mit, dass du keine Echtzeitbenachrichtigung mehr kriegst. Das ist mir mal passiert.
Danke.
Super. Dann an der Stelle auch nochmal danke für eure Fragen und nochmal ein großes Danke für den Talk.